Ja, wir grüßen uns nochmal ganz herzlich, auch die, die jetzt noch dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Ihr könnt schon mal das zweite Königebuch aufschlagen. Ja, wir kommen ans Ende einer Predigtreihe über das Leben des Propheten Elia. Das Ende als Anfang. Und diese Überschrift hat zwei Bedeutungen für den Text, den wir uns heute anschauen. Und ganz sicher wirst du diese Bedeutung finden. Elia, einer der bemerkenswertesten Diener Gottes im Alten Testament. Einer der Propheten, der sogar sinnbildlich für die Propheten des alten Israel steht und über den wir auch im Neuen Testament einiges lesen. In bisher 8 Predigten haben wir uns die Stationen seines Lebens und Wirkens angeschaut, die uns in der Bibel berichtet werden. Und wenn ihr euch noch dran erinnert, im zweigeteilten Israel, da diente Elia im sogenannten Nordreich, das er Israel genannt wird. Er kam aus dem Ostjordanland, trat sehr plötzlich auf in Israel, ging zum König, kündigte ihm Gericht an und dann haben wir verschiedene Stationen seines Wirkens uns angeschaut und auch festgestellt, dass der Punkt gekommen war, wo Gott dem Elia einen Nachfolger in Aussicht gestellt hatte. Elisa, ein sehr ähnlicher Name, mit einem S dazu, also Elisa als potenzieller Nachfolger des Propheten Elia. Wir haben uns jedes Mal daran erinnert, und auch heute machen wir das, dass Elia ein Mensch war wie du und ich. Vielleicht mit dem Unterschied, bei mir zumindest, dass er Gott sehr gehorsam war in allen Dingen und dass Gott Großes durch ihn tun konnte. Aber er war nicht irgendwie so ein Überflieger, dass wir sagen könnten oder argumentieren könnten, ja, da komme ich eh nie dran. Nein, es wird betont im Jakobusbrief, dass er genauso gestrickt war wie du und ich. Und das haben wir uns auch angeschaut. Er hatte Phasen, wo er wirklich Mühe hatte, wo er am Boden lag, wo er nicht mehr konnte. Und haben uns daran erinnert, dass wir das wohl auch kennen in unserem Glaubensleben. Das geht nicht immer nur auf gleichem Level, so ganz oben hoch, zumindest bei mir nicht. Da gibt es auch Phasen, wo es wie in Tälern ist, wo uns der Blick verstellt ist auf unseren großen Gott. Aber Gott hat Elia geholfen, er hat ihn wieder zurechtgebracht. Und so war er unterwegs, ziemlich aktiv im ganzen Land hin und her. Wir haben uns die Dinge angeschaut und vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen anhand der Pfeile, welche Wege er genommen hat. Also da gab es kaum einen Kilometer, den er nicht unter seine Sandalen genommen hätte. Und jetzt kommen wir in eine Gegend ziemlich zentral in Israel mit einigen Ortschaften, die uns gleich genannt werden, die sehr geschichtsträchtig sind in Israel, und das Leben dieses großen Dieners geht dem Ende entgegen. Und wir lesen einmal in 2. Könige Kapitel 2 zunächst einmal die ersten 7 Verse. 2. Könige 2 ab Vers 1. Es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Richten wir unseren Blick zunächst nochmal auf das Miteinander von Elia und Elisa. Und dazu blättern wir mal zurück ins erste Buch Könige, Kapitel 19, wo wir uns angeschaut hatten, wie Gott den Elisa als Nachfolger Elias beruft und wie er das bestimmt hat in 1. Könige 19, Vers 16. Da sagt Gott zu Elia in der Mitte des Verses, und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Also es war Gottes ausdrücklicher Wille, dass Elisa diese Position künftig einnehmen sollte, die zu diesem Zeitpunkt Elia noch hatte. Und in Vers 19 lesen wir dann, wie das Ganze geschah. Dort hatten wir gesehen, Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie, und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Da will ich jetzt keine Worte drüber verlieren, das haben wir uns damals ausführlich angeschaut. Aber so sehen wir, wie diese Berufung Elisas geschehen war. Und fortan ging Elisa mit Elia durchs Land und erlebte einiges noch mit von dem Wirken und dem Dienst Elias. Was hatte er für Aufgaben? Das waren zunächst einmal ganz helfende Aufgaben. Wir hatten gerade gelesen, er ging einfach mit ihm und diente ihm. Und eine interessante Zusatzinformation finden wir in 2. Könige 3, in dem Vers 11. 2. Könige 3, Vers 11. Da sagt König Josaphat, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Das ist ja mal eine Aufgabe. Würden wir sagen, okay, bisschen seltsam, was bedeutet das? Nun, wir müssen wissen, natürlich damals, da gab es keine Wasserversorgung, wie wir das heute haben. Man holte Wasser im Krug vom Brunnen oder aus der Zisterne. Und wer sich die Hände waschen wollte, der ließ sich Wasser über die Hände gießen, damit er dann seine Hände säubern konnte. Man war sehr sparsam mit dem Wasser. In Israel ist das ein wertvolles Gut. Und diese Aufgabe übernahm Elisa, aus einem Krug Wasser über die Hände Elias zu gießen. Das ist ja nun nicht mal unbedingt, also die höchste Qualifikation braucht man dafür wahrscheinlich nicht. Es war ein geringer Dienst, eine kleine Aufgabe. Er wird noch mehr gemacht haben, mit Sicherheit, aber das ist ein Beispiel, was uns zeigt, dass der Dienst Elisas mit kleinen Dingen anfing. Und darin war er treu. Und er war sich nicht zu schade dafür, er kam aus wohlhabendem Haus, auch daran hatten wir uns erinnert, er war sich nicht zu schade dafür, Elia auf diese Weise zu dienen. Er war treu im Kleinen und wurde vorbereitet für etwas Großes. Und das ist ein göttliches Prinzip, das wir auch heute im Reich Gottes finden. Gott gibt uns kleine Aufgaben, damit geht's los. Und vielleicht hat er noch größere Aufgaben vorbereitet. Lesen wir mal, was Paulus dazu schreibt an die Korinther in 1. Korinther 4. Ich lese mal ab Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Wisst ihr, Treue ist im Wort Gottes ein sehr hoch angesiedelter Wert. Treue. Wenn man etwas übernimmt, das in Treue zu tun, egal wie die Umstände sind, egal was andere sagen, es sei denn, Gott sagt was anderes, aber einen Dienst treu auszuführen über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, das ist das, was Gott gefällt. Er fragt nicht nach der Quantität der Dinge, sondern eher nach der Qualität. Treue ist in unserer Gesellschaft nicht mehr viel wert. Wir haben keine Stammkunden mehr, um mal ganz einfach anzufangen, keine Stammwähler mehr. Nein, man wechselt nach Gutdünken, was einem gerade gefällt, das wird gemacht. Und allein in solchen banalen Dingen zeigt sich schon, dass Treue nicht mehr allzu viel zählt. Und gehen wir in die Ehen hinein, in die Familien, gehen wir in Bereiche wie auch immer. Und ich fürchte auch manchmal im Glaubensleben schlägt sich das nieder. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Also achten wir darauf, Treue ist Gott sehr viel wert. Und der Herr Jesus erzählt in einem Gleichnis etwas Interessantes, wenn wir mal Lukas 19 aufschlagen. In Lukas 19 wird ab Vers 11 das Gleichnis von den sogenannten anvertrauten Pfunden erzählt. Da reist ein Herr außer Landes und vertraut drei seiner Knechte bestimmte Teile seines Vermögens an und gibt ihnen den Auftrag, damit zu arbeiten, zu wirtschaften. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben, aber wir lesen einen Grundsatz in Vers 17, als dieser Herr des Landes zurückkommt. Da sagt er sprach zu ihm, also Lukas 19, Vers 17, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Also auch hier das Prinzip, in kleinen Dingen treu zu sein, und dann wird einem mehr anvertraut. Merken wir uns das einfach, dieses göttliche Prinzip, ich glaube, das kann uns helfen. Wer treu im Kleinen ist, kann später vielleicht größere Aufgaben übernehmen. Und eins sollten wir immer bedenken, wir sind und bleiben Diener. Diener Gottes. Diener Gottes. Egal, was wir tun im Reich Gottes, wir bleiben Diener. In Vers 1 lesen wir ja nicht nur, dass Elia und Elisa zusammen unterwegs waren, sondern wir lesen von einem Vorhaben Gottes mit Elia. Und zwar war Gottes Absicht, dass er Elia zu sich holt. Also, wir hatten gelesen, es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Das ist wie eine Überschrift über das zweite Kapitel. Und wir werden gleich noch darauf kommen, wie das geschah und was dort genau geschah. Aber wir erfahren hier schon im ersten Satz, wie so eine Vorwegnahme des Inhaltes von Kapitel 2, was Gott vorhat mit seinem Knecht, mit Elia. Und übrigens hat er das Gleiche mit dir und mir vor, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Leben aus Gott haben, dazu nachher noch mehr. Aber zwei Bibelstellen möchte ich uns einleitend hierzu lesen. Aus Johannes einmal Kapitel 17 und einmal Kapitel 14. Wenn ihr mögt, schlagt es mal mit auf. Johannes 17. In Johannes 17 wird uns das Gebet oder ein Gebet des Herrn Jesus wiedergegeben, was er zu seinem Vater im Himmel sprach. Und in Vers 24, da betet der Herr, Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was für eine Aussage. Jesus betet, ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, auch dort sind, wo ich bin. Was für eine Zukunftsperspektive. Und drei Kapitel vorher in Kapitel 14, da spricht der Herr Jesus zu den Jüngern. Und sie wissen, zumindest ahnen sie es, was auf ihren Herrn und Meister zukommt. Er hat es oft genug angekündigt und sie sind schon beängstigt. Und der Herr sagt, Kapitel 14, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also auch hier die erklärte Absicht des Herrn Jesus für die Seinen, ihr sollt dahin kommen, wo ich bin, im Himmel. Ich werde euch dort Wohnungen vorbereiten. Ich werde alles so herrichten, dass ihr nur noch, ich sag's mal mit unseren Worten, einzuziehen braucht. Ich hole euch zu mir. Das ist die erklärte Absicht, das erklärte Ziel Gottes mit seinen Kindern. Was für eine Aussicht. Und wir wollen uns nun anschauen, wie das bei Elia war. Und danach werfen wir nochmal einen Blick ins Neue Testament. Wie ging es weiter? In Vers 2 und Vers 3 haben wir, also 2. Könige 2 sind wir jetzt wieder. In 2. Könige 2, Vers 2 lesen wir eine vielleicht auch erstmal seltsam anmutende Bitte Elias an Elisa. Und die finden wir ja dreimal in diesem Text. Das habt ihr beim Vorlesen gemerkt. Das wiederholt sich irgendwie. Und zwar sagt Elia zu Elisa, bleib hier, Elisa. Ich gehe jetzt dort und dorthin, bleib du hier. Mir kommt es vor wie so ein letzter Test, den Elia mit Elisa durchführt, um zu schauen, wie reagiert Elisa jetzt nach dieser langen Zeit des gemeinsamen Unterwegsseins. Jetzt kommt nochmal so eine anstrengende Geschichte, da komme ich gleich drauf, welche Wege sie zu gehen hatten. Und ich biete dir an, bleib hier, ruh dich aus, ich mach das. Und wie schön, wie Elisa dreimal reagiert, dass er sagt, nein, ich werde mitgehen. Die Antwort, das ist so eine typisch hebräische Antwort. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Ist ja irgendwie so ein unvollständiger Satz, ne? Also da fehlt ja irgendwas. Aber das ist eine typische Redewendung der Juden, wo man den Rest wegließ. Also was dann passiert, wenn ich das tue, das sage ich gar nicht. Aber damit bringe ich zum Ausdruck, nie und nimmer werde ich dich verlassen. Ja? Also ich gehe auf jeden Fall mit dir. Wir würden das so formulieren. Würden wir sagen, nee, mach dir keine Gedanken, ich komme mit. Aber die Juden drücken das irgendwie etwas anders aus. Und er sagt, so wahr Gott lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Also ich verlasse dich nie. Das bedeutet das. Schöne Antwort. Passt irgendwie in den Charakter und die Züge Elisas, die wir schon gesehen haben. Ja, und dann kommen sie zu den Söhnen der Propheten. Das haben wir ja auch gesehen. Sie gehen von Gilgal nach Bethel und dort sind die Söhne der Propheten. Was waren das für Leute? Söhne ist hier ein hebräisches Wort, was nicht nur Söhne bedeutet, wie wir das kennen, im leiblichen Sinn. Sondern Söhne bedeutet vielmehr, ist breiter, der Begriff, bedeutet so viel wie Jünger oder Nachfolger, geistliche Kinder, alles das steckt in diesem Begriff drin, ja, Söhne. Also wir können das auch anders formulieren, andere Übersetzungen sagen zum Beispiel Prophetenjünger. Trifft es wahrscheinlich vom Wort her noch ein bisschen besser als Söhne der Propheten. Ja, was war das hier? An mehreren Orten waren die zusammen. Und wir lesen später im 2. Königebuch noch mehr von ihnen. Ich sag mal so, das war eine Art alttestamentliche Bibelschule, die an mehreren Orten vorhanden war, wo sich junge Männer trafen, oder auch ältere, aber wahrscheinlich waren es eher jüngere, die das Wort Gottes studierten und unterrichtet wurden darin. Es war eigentlich eine schöne Einrichtung hier. Und wir wissen ja, dass trotz aller Gottlosigkeit, die im alten Israel herrschte, und in 1. Könige 19 gesagt wurde, dass noch mindestens 7000 Leute Gott treu dienten. Als Elia meinte, er wäre der Letzte, ja, und der Einzige, sagt Gott ihm, nein, 7000 sind noch da, die ihre Knie nicht vor den Götzen gebeugt haben. Der Ausdruck Söhne der Propheten oder Prophetenjünger taucht hier zum ersten Mal auf im Alten Testament. Deshalb können wir annehmen, dass das hier auch entstanden ist, diese Einrichtung. Es gibt ein paar Hinweise, dass zur Zeit Samuels vielleicht schon so ähnlich was es gegeben hat, aber das kann man nicht ganz sicher sagen. Wie auch immer. Vielleicht hatten auch Elia und Elisa in der Zeit, wo sie zusammen unterwegs waren, diese Idee gehabt, lass uns doch eine Einrichtung schaffen, wo junge Leute das Wort Gottes studieren, wo sie vorbereitet werden, wo sie sich auskennen und vielleicht mal Dienste übernehmen, die wir nicht mehr tun oder nicht tun können, dass sich das verbreitet. Vielleicht. Auf jeden Fall war es eine gute Sache. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn ältere Christen Jüngere an die Hand nehmen. Oder formulieren es wir nochmal ganz anders. Wenn Christen andere an die Hand nehmen, sie unterweisen im Wort Gottes, schauen, dass sie vorankommen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten dafür. Es gibt einmal die Gruppenstunden in der Gemeinde. Oder ich fange noch anders an. Die Bibelstunde, mittwochabends, wo wir die Bibel studieren zusammen und ganze Bücher kennenlernen, Stück um Stück. Sonntags in den Predigten. Oder die Gruppenstunden, ja, wo altersgerecht Wort Gottes weitergegeben wird. Schöne Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist nur eine Seite. Und wir sollten eine zweite einfach mal auf unseren Schirm vielleicht ganz neu draufnehmen, dass man sich in einer Zweierbeziehung oder in Kleingruppen miteinander trifft, um das Wort Gottes zu studieren. Männer nehmen Männer an die Hand, Frauen nehmen Frauen an die Hand. Und das wäre sehr gut, wenn das vielfach geschieht. Man nennt das ja so eine Mentorenbeziehung. Dass man, wenn man geistlich schon ein paar Jahre unterwegs ist, andere an die Hand nimmt. Das ist schön und man bekommt es ja mit, dass es hier und da passiert. Vielleicht kann es noch mehr werden. Und wir lesen mal, was Paulus dazu schreibt an Timotheus, seinen Schüler, den er ja so ein bisschen vorbereitet hat, vielleicht auch mal seinen Dienst zu übernehmen in Teilen. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Kann man sich gut merken, ne? 2. Timotheus, 2, Vers 2. Da finden wir eine Viererkette, die Paulus uns hier aufzeigt. Achtet mal genau drauf. 2, Vers 2, da sagt Paulus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Habt ihr die Viererkette entdeckt? Also, Timotheus bekommt von Paulus die Botschaft, das sind schon mal zwei, und Timotheus soll es treuen Leuten anvertrauen, das ist der dritte, die wiederum fähig sind, tüchtig sein werden, andere zu lehren, das ist dann die Stufe 4. Also wir könnten, ich weiß nicht, ob hier Generationen gemeint sind, wahrscheinlich eher nicht im Gesamtzusammenhang, aber wenn wir das mal so nehmen, also 4 Stufen, wo das Wort Gottes so weitergeht, von einem zum anderen. Und so denkt Gott sich das. Übrigens schon im Alten Testament, kannst du in 5. Mose, Kapitel 6 und folgende nachlesen, wo Gott sagt, eine Generation soll es der anderen erzählen, die Wundertaten Gottes. Und so soll es weitergehen. Und schön, wenn wir das im Blick haben. Ja, und die Frage, die ich hier formuliert habe, oder die beiden Fragen, hast du jemanden, den du an die Hand nimmst? Stellen wir uns diese Frage, wenn wir schon eine Zeit lang im Glauben unterwegs sind. Bete doch dafür, dass Gott dir jemanden zeigt, um den du dich kümmern kannst. Oder kennst du jemanden, der dich an die Hand nimmt? Wenn nicht, bete dafür, dass Gott dir jemanden zur Seite stellt, zu dem du Vertrauen hast, mit dem du beten kannst, die Bibel lesen kannst, Probleme besprechen kannst, sie vor Gott bringen kannst. Das ist so wertvoll. Und jetzt haben wir gelesen, dass Elia hier eine Art Verabschiedungsreise mit Elisa zusammen durchführt. 4 Orte wurden uns genannt. Gilgal, Bethel, Jericho und der Fluss Jordan. Auf dem Kartenausschnitt seht ihr, das liegt alles relativ eng beieinander, aber so eng auch wieder nicht. Es sind ungefähr zwischen Gilgal und Bet-El 25 Kilometer. Und es geht aus dem Jordantal, das ja weit unter dem Meeresspiegel liegt, hoch ins Bergland. Bet-El nach Jericho, ungefähr 2-3 Kilometer weniger die Entfernung. Und dann von Jericho an den Jordan und über den Jordan, wie wir nachher lesen werden. Also Elia hat den Wunsch, sich zu verabschieden, die Propheten, Jünger, Schüler noch einmal zu sehen, ihnen wahrscheinlich noch was mit auf den Weg zu geben. Und es waren geschichtsträchtige Orte, die er hier wählt, wo eben auch diese Prophetenschulen aufgebaut waren. Ich weiß nicht, ob du einen Draht zur Geschichte hast. Viele mögen das nicht so in der Schule. Ich fand es mega faszinierend und spannend, interessiere mich bis heute für Geschichte, weil wir aus der Vergangenheit sehr viel lernen können für die Gegenwart, vielleicht sogar für die Zukunft. Und ich denke mal, dass das hier auch der Fall war, dass Elia diese Orte mit Bedacht gewählt hat. Gilgal, Josua 4, jetzt könnten wir ganz viel zu Gilgal erzählen. Das machen wir jetzt heute Morgen nicht, nur ganz kurz. Das war der Ort, als Israel vor der Eroberung des Landes Kanaan durch den Jordan gezogen war. In Gilgal wurde ein Denkmal errichtet, was über viele Jahrhunderte dort stand. Und man meint sogar, es gefunden zu haben, aber das ist ein anderes Thema. Und erinnert hat an die große Tat Gottes, an diesen Neustart, diesen Neuanfang, ein sichtbares Zeichen der Erinnerung für Gottes große Hilfe. Gilgal, jeder Jude damals wusste, was Gilgal bedeutet. Ob Elia und Elisa darüber gesprochen haben, ich könnte es mir gut vorstellen. Bet-El. Bet-El, der Ort, wo Jakob einst, viel weiter noch in der Vergangenheit, vor seinem Bruder Esau geflohen war und übernachtet hat und wo ihm in einem Traum Gott erschienen war, der oben am Himmel stand und eine Treppe ging hinunter, auf der Engel auf und nieder stiegen und wo Gott mit Jakob einen Bund schloss und ihm sagte, ich werde dich nie verlassen. Ich werde treu zu dir stehen, Jakob. Bet-El erinnert an die unverbrüchliche Treue Gottes. Kannst du nachlesen in 1. Mose 28. Ob die beiden darüber gesprochen haben? Ich denke schon. Jericho. Jericho, die erste Stadt, die erobert wurde im neuen Land, damals unter Josua. Gott schenkte ein großes Wunder, als die Mauern der Stadt einstürzten. Und die Stadt wurde von Josua verflucht. Sie sollte nie wieder aufgebaut werden. Und wenige Jahre vor dieser Begebenheit hier hat König Ahab oder unter König Ahab ist diese Stadt wieder aufgebaut worden und der Fluch Gottes erfüllte sich wortwörtlich. Eine furchtbare Geschichte, nachzulesen in 1. Könige 16. Gottes Warnungen müssen ernst genommen werden. Gottes Wort ist Wahrheit durch und durch. Das ist die Botschaft von Jericho. Aber auch von Gottes großer Macht, als diese Stadt erobert wurde, ohne einen Handstreich. Ob sie darüber gesprochen haben? Ich denke, dass diese Stationen Elisa viel Mut gemacht haben, dass er erfahren hat, Gott hat sich nicht verändert, er ist derselbe. Der Jordan, dieser Grenzfluss, der das Symbol für den Übergang in etwas Neues darstellt, seit eh und je im alten Israel. Etwas Neues beginnt und auch für Elisa beginnt hier etwas Neues. Also vier Orte, die durchaus ihre Bedeutung haben. Und jetzt lesen wir den Vers 8, wir sind in 2. Könige 2 wieder. Und sie stehen jetzt am Jordan, 50 Mann sind mitgekommen, um zu beobachten, was passiert. Und wir lesen, dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser des Jordan. Und es teilte sich hierhin und dorthin. Und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Ich denke mal, die 50 Prophetenschüler, die haben das beobachtet. Es steht nicht genau, bis wohin sie mitkamen, aber ich denke es mir. So vom Text her könnte ich mir das gut vorstellen. Und wir haben ja auch gelesen, dass diese 50 Mann von Gott schon die Botschaft bekommen hatten, dass mit Elia irgendwas passieren wird, dass Gott ihn wegnehmen wird. Also Gott wirkte durchaus in diesen Bibelschulen, sage ich mal. Und jetzt stehen sie und sehen, was hier passiert. Ein Wunder, das letzte Wunder durch Elia übrigens in seinem Leben, so viel sei schon gesagt. Ein Fluss teilt sich. Ja, das gab es doch schon mal. 680 Jahre vorher unter Josua. Wir haben uns eben daran erinnert beim Stichwort Gilgal. Wisst ihr, für Gott ist es kein Problem. Gott ist Schöpfer. Das ist eine Kleinigkeit, einen Fluss zu teilen, Wasser zu teilen. Das Rote Meer, den Jordan, hier den Jordan. Es ist eine Kleinigkeit für unseren Gott. Und Elia kann durch Gottes Kraft dieses Wunder hier tun. Und vielleicht eine kleine Lektion am Rande aus diesem kurzen Vers. Wenn du, wenn ich, wenn wir vor unüberwindbaren Problemen unseres Lebens stehen, wie so ein Fluss, reißendes Wasser, und wir wissen nicht, wie kommen wir da durch, Gott verändert sich nicht und Gott hat alle Möglichkeiten. Wie schön ist das? Vertraue ihm deine Situation an, in der du gerade stehst. Und ich weiß, dass manche von euch einiges durchmachen, manche schon seit Jahren. Aber egal wie groß die Probleme sind, Gott ist da. Und er kann Wasser teilen, dass wir trockenen Fußes hindurchgehen. Wann er das macht und wie er das macht, das überlassen wir bitte ihm. Aber er hat alle Macht. Vertrau ihm. Gott hat sich nicht verändert. Und das durfte Elisa hier auch merken. 680 Jahre war das her. Seitdem hat niemand mehr so etwas gesehen und erlebt in Israel. Aber jetzt darf Elisa live dabei sein. Die 50 Prophetenjünger dürfen live das beobachten, was hier passiert. Wie muss das ihr Vertrauen auch an diesen großen Gott gestärkt haben? Lesen wir weiter, die Verse 9 und 10. Es geschah, als sie hinübergegangen waren, und jetzt Klammer auf, das waren nur noch Elia und Elisa, also die 50 Mann, das werden wir gleich aus dem Textzusammenhang sehen, die sind auf der anderen Seite geblieben. Es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Bitte, was ich für dich tun soll. Das klingt ja fast wie im Märchen, ne? Du hast drei Wünsche frei. Ja, aber es ist kein Märchen. Es ist Realität, was hier passiert. Und Elisa hat die große Chance, einen Wunsch zu äußern. Was hättest du dir gewünscht? Was hätte ich mir gewünscht? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich verrate es euch nicht. Was hättest du dir gewünscht? Das ist schon eine krasse Situation. Das erinnert so ein bisschen an den König Salomo. Der hat Ähnliches mal erlebt, wo Gott ihm in einem Traum begegnete und sagt, du hast einen Wunsch frei, Salomo. Sag, was du möchtest. Du wirst es bekommen. Welche Versuchung steckt auch darin? Stell dir das vor, du hättest jetzt den Wunsch frei, kannst dir wünschen, was du willst und du bekommst es. Wünsch nicht zu schnell. Elisas Antwort ist erstaunlich. Er sagt, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Was bedeutet das? Da müssen wir ein bisschen zurückblicken ins 5. Mosebuch. Wir lesen die Texte jetzt nicht, du kannst das in Kapitel 21 zum Beispiel nachlesen, wo Gott eine Regel, ein Gesetz, ein Gebot erlassen hat, was die Erbfolge in einer Familie regelt. Und er sagt dort, der Erstgeborene soll den doppelten, also den zweifachen Anteil erhalten, wie alle anderen zusammen. Da könnten wir jetzt sagen, das ist aber ungerecht, ne? Ich weiß nicht, wer von euch Erstgeborener ist. Der bekam also das Doppelte wie alle anderen zusammen. Welchen Sinn hatte das? Das hatte den Sinn, dass ein Grundbesitz nicht zerstückelt wurde, sondern dass es zusammenblieb, und so wollte Gott das auch, dass es in der Familie bleibt. Das ist jetzt kein Gesetz für uns heute, ja, das ist alttestamentlich für Israel. Aber der Grundgedanke ist ein interessanter, der dahinter steckt. Und den greift Elisa hier auf. Und er sagt, Elia, wenn ich schon Erbe von dir bin und gleich mein Erbe antreten muss, dann lass mich der Erstgeborene sein und gib mir den doppelten Anteil von deinem Geist. Das heißt, Geist heißt ja in dem Sinne, die Verbindung zu Gott, das, was Gott durch dich getan hat, ich würde mir so sehr wünschen, dass Gott durch mein Leben mal mindestens so viel und am liebsten doppelt so viel bewirken kann, dass ich das erleben darf. Lass es mich mal so formulieren. Das zeigt uns wieder die Gesinnung und die Einstellung Elisas. Was für ein feiner Mensch. Was für ein feiner Mann. Er wollte Gott dienen mit seinem ganzen Herzen, mit dem gleichen Eifer wie Elia und noch mehr. Das war sein Wunsch hier. Klammerbemerkung. Du kannst mal nachzählen. Interessanterweise hat Elisa doppelt so viel Wunder bewirkt wie Elia. Ob das was damit zu tun hat? Elisa macht zwei Dinge deutlich. Erstens, er ist bereit, das Erbe Elias anzutreten. Und zweitens, er ist darauf angewiesen, dass Gott ihn ausstattet dafür. Das steckt auch hier drin. Ich bin bereit, aber ich weiß, Gott muss mir die Kraft geben. Alleine kriege ich das nicht gebacken. Und Elias Antwort wiederum macht deutlich, es steht nicht in seiner Macht, das zu entscheiden. Denn über den Geist Gottes verfügen nicht wir Menschen, sondern Gott. Wenn du sehen wirst, wie ich weggenommen werde, dann wird es so kommen. Die Zusage bekommt er. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich kann dir das nicht versprechen. So Elia. Lesen wir weiter. Verse 11 und 12. Es geschah, während sie gingen und redeten. Jetzt wieder eine Klammer auf. Wir wissen leider nicht, wie weit sie gingen. Haben die 50 auf der anderen Seite des Flusses, was haben sie noch mitbekommen? Mir scheint es aus dem Text hier, dass es schon eine gewisse Entfernung war. Sie gingen und redeten, haben sich unterhalten. Also es waren nicht nur 5 Meter. Ja. Aber wir lassen es offen. Also, es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. Ich habe hier geschrieben, ein standesgemäßer Abschied. Elia war ja so der Prophet, der hatte Power, ja. Also der hat Gericht verkündet, der ging zur Sache. Da war Feuer im Spiel. Denken wir an den Berg Karmel. Denken wir an die Begegnung mit Gott am Horeb. Denken wir an das, was wir bei der letzten Predigt in Kapitel 1 hatten, wo mehrere Leute ihr Leben verloren durch Feuer, was vom Himmel fiel, in 2 Situationen. Wie standesgemäß schafft Gott hier den Abschied Elias? Ein feuriger Wagen, feurige Pferde trennen Elia und Elisa voneinander. Da können wir ruhig ein bisschen Kopfkino mal gerade haben. Müssen wir nicht, kann man aber. Da kommt vom Himmel oder von wo auch immer her etwas, was man noch nie gesehen hat. Und natürlich rennen beide zur Seite oder fallen zur Seite. Weiß ich nicht, wie es war. Und dann steht hier übrigens nicht, dass Elia in dem feurigen Wagen gen Himmel fuhr. Das steht hier nicht. Könnte natürlich sein, steht hier aber nicht. Sondern ein Sturmwind trug Elia hinfort. Vielleicht wie so ein Wirbelsturm, ich weiß es nicht. Es wird hier so beschrieben und lassen wir es einfach stehen, wie es war. Dieser Wind trug ihn fort. Was für eine Situation. Elisa sieht das alles aus nächster Nähe. Und er schreit verzweifelt, dass Elia für Israel so wichtig und wertvoll war, wie alle Streitwagen und die ganze Armee Israels. So geschätzt hat er diesen Mann und er hatte auch recht. So wertvoll war der Prophet Elia für sein Volk. Nur leider hat der König es nicht begriffen gehabt. So sehr hat Elisa seinen Vorgänger geachtet. Und gleichzeitig weiß er nun, meine Bitte wird erfüllt werden. Denn Elia hatte es gesagt, wenn du siehst, wie ich weggenommen werde, dann wird sie dir erfüllt. Diese Zusage hat er jetzt. Wie schön, wie mutmachend für ihn. Bei aller Verzweiflung, bei aller Trauer, die jetzt über ihn kommt, wie mutmachend. Und weißt du, wenn du Situationen in deinem Leben hast, wo du vielleicht auch durch Trauerzeiten gehen musst, und das sind ja auch einige im Moment, auch hier aus unserer Mitte, Gott ist da und er wird dich durchtragen. Und es wird weitergehen, weil Gott sich nicht verändert. Diese Zusage haben wir. Bis ans Ende der Zeit ist er bei uns. Eingangs habe ich gesagt, dass diese Begebenheit, die wir uns heute anschauen, noch eine weitere Botschaft enthält, nämlich was Gott vorhat mit den Gläubigen. Hier hatte er deutlich gemacht, ich werde Elia, ich möchte ihn zu mir holen. Und wir haben gesehen, der Herr Jesus sagt das Gleiche, wir als Gläubige werden zu ihm kommen. Und da wollen wir jetzt noch ein wenig drüber nachdenken, was Gott mit seinen Kindern, mit denen, die neu geboren sind, die sich bekehrt haben, wie wir es auch immer formulieren wollen, die Leben aus Gott haben, was er vorhat. An dieser Stelle wollen wir da kurz nachhaken. Elia ist der zweite Mensch, der nicht sterben musste, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ihr wisst, wer der erste war, Henoch. Henoch, das wollen wir mal nachlesen in 1. Mose 5. Es gab schon mal einen, der nicht sterben musste. Und das ist ja durchaus interessant, da lohnt es sich, dass wir da mal etwas näher hingucken. 1. Mose 5. In 1. Mose 5 gibt es ganz viele Namen, Jahreszahlen und so weiter. Das ist die Auflistung von so ein Geschlechtsregister, ja, also wo Leute, der hatte den Sohn und so weiter und so fort und lebte so lange, ganz, ganz viel. Und in Vers 24 kommt so ein Zwischensatz. Henoch, oder ich lese Vers 23, alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Also damals wurden die Leute ja viel, viel älter als wir heute. Und Henoch wandelte oder lebte beständig mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Das ist auch schon alles. Ein so ein Nebensatz. Deshalb ist es schade, wenn man solche Texte gar nicht liest. Meist ist irgendwas verborgen, was ganz interessant noch ist, zusätzlich zu Namen und Zahlen. Henoch lebte beständig mit Gott und Gott nahm ihn hinweg. Das Ganze wird aufgegriffen im Neuen Testament in Hebräer 11. Lasst uns das auch noch aufschlagen. Hebräer 11. Und da wird uns noch ein bisschen erklärt, was in 1. Mose 5 beschrieben wurde. Hebräer, Kapitel 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Auch ganz kurz hier, aber es steckt alles drin, was wir wissen müssen. Der Glaube machte den Unterschied. Sein Vertrauen, seine Beziehung zu Gott, er lebte mit Gott. Und Gott entrückte ihn, nahm ihn auf in den Himmel. Er wurde nicht gefunden, logisch. Er war ja entrückt. Und er sah den Tod nicht. Wie schön. Elia erlebte das ein bisschen anders hier, aber im Prinzip dasselbe. Auch bei ihm war der Glaube die Ursache, sein Vertrauen zu Gott. Gott nahm ihn hinweg. Er wurde nicht gefunden, das werden wir gleich noch kurz lesen, weil Gott ihn direkt in den Himmel aufnahm. Welche Gnade. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir über Tod nachdenken, auch als wiedergeborene Menschen, dann ist ja schon noch so ein letztes, so dieses große Unbekannte. Was passiert in diesem letzten Augenblick, der Übergang vom Leben zum Tod? Wir dürfen sagen, vom Leben zum ewigen Leben durch den Tod. Was passiert da? Wie wird das sein? Keiner von uns weiß es. Und es ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Furcht vielleicht doch da. Also die allermeisten Menschen fürchten sich vor dem Tod, ohne Christus sowieso. Die meisten wollen auch gar nicht darüber reden, es wird verdrängt. Aber wir als Christen, lass uns mal darüber nachdenken, wie wird das sein, dieser Übergang in die Ewigkeit? Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, gleich auch noch ganz kurz, dann werden wir alle diesen Weg gehen. Und normalerweise ist es so, dass wir so denken, ja, je älter, desto näher dran ist man. Täuschen wir uns nicht. Das kann auch sehr plötzlich sein. Wir haben es auch als Gemeinde erlebt, noch gar nicht lange her. Also welche Gnade, dass Elia diesem Schritt, oder dass einem Elia dieser Schritt erspart blieb. Das ist schön. Und jetzt kommt der Knaller. Im Neuen Testament sagt Jesus ja, ich möchte, dass ihr da seid, wo ich hingehe, also wo ich bin. Und das wird uns ausgeführt von Paulus und wir lesen mal 1. Thessalonicher 4 und bekommen da eine Botschaft, den meisten von uns ist das bekannt, aber ich möchte trotzdem ein wenig Spannung aufbauen. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir ab Vers 13 folgendes. Wir wollen euch aber, Brüder oder Geschwister an dieser Stelle, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Entschlafen, das ist ein biblischer Fachbegriff. Das sind die, die in Christus gestorben sind. Also wir Christen reden eigentlich nicht vom Sterben, sondern vom Entschlafen, also Übergang in die Ewigkeit. Nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes, herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das wäre ja eine extra Predigt, hierüber nachzudenken. Aber was wird hier gesagt? Zusammengefasst, Jesus kommt wieder, um die Seinen zu sich zu holen in den Himmel. Und das nennt die Bibel Entrückung. Bei Henoch, bei Elia, Entrückung. Alle Gläubigen werden, die zu diesem Zeitpunkt leben, werden dabei sein. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Und es werden Millionen sein, die dann nicht durch dieses Todestal gehen müssen, sondern sofort bei Christus sein werden. Wann das genau sein wird, das können wir nicht sagen. Aber wir können sagen, mit jedem Tag rückt es einen Tag näher. Das ist ja irgendwie eine Binsenweisheit. Und wenn wir die Zeichen der Zeit einigermaßen richtig deuten, können wir auch sagen, so super lange wird es nicht mehr dauern. Guckt nur auf Israel. Aber das wäre jetzt ein Riesenfass, das machen wir nicht auf. Aber was für eine Aussicht, die wir haben dürfen. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, ist, bist du dabei? Bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Weil es werden nur die Wiedergeborenen, die Neugeborenen in Christus werden dabei sein. So, zurück zum zweiten Königebuch. Und dann machen wir den Abschluss. Wir lesen die Verse 13 und 14, 2. Könige 2. Also Elisa ist verzweifelt. Und dann heißt es, er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Wow. Sofort merkt Elisa, ja, die Zusage ist in Erfüllung gegangen. Mit Elias Mantel, und da kam es nicht auf den Mantel an, ja. Aber Gott teilt hier das Wasser, genau wie bei Elia. Und jetzt denken wir mal an die 50 Mann, die noch auf der anderen Seite stehen. Das wiederum sehen sie. Also das auf jeden Fall. Sie bekommen mit, Elisa ist der Nachfolger Elias. Und damit erkennen sie auch ihn an, denn wir lesen jetzt den Schluss dieses Textes 15 bis 18 noch. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, es sind bei deinen Knechten 50 tüchtige Männer. Lass sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob nicht etwa der Geist des Herrn ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder in eines der Täler geworfen hat. Er aber sagte, sendet nicht. Doch sie drangen in ihn, bis er nachgab und sagte, sendet. So sandten sie denn 50 Mann hin und die suchten 3 Tage lang, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kehrten zu ihm zurück, als er sich noch in Jericho aufhielt. Da sagte er zu ihnen, hatte ich euch nicht gesagt, geht nicht hin. Also, zum guten Schluss noch ein Blick auf die Propheten, Jünger, Schüler hier. Es wird ja gesagt, Vers 15, die gegenüber in Jericho waren. Dieser Textaussage bedeutet aber, dass sie eben aus Jericho waren. Das steckt hier drin. Ob sie jetzt noch am Ufer standen oder nicht, jedenfalls sie erkennen jetzt Elisa an als den Nachfolger Elias. Aber interessant, dass sie trotzdem Zweifel haben, was ist denn jetzt mit Elia, obwohl Gott es ihnen ja vorher gesagt hatte. Vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen, ich kann Dinge lernen und mit dem Verstand begreifen, wie so ein Schüler halt, Student, aber ob das mein Herz erreicht hat, ist immer noch eine zweite Frage. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir wollen auch nicht urteilen über diese 50 Männer hier. Ich erlebe das in meinem Leben ja auch oft, dass ich vielleicht meine Dinge klar im Wort Gottes zu erkennen, aber sie umzusetzen, das ist dann immer noch der zweite Schuh, der dann leider oft fehlt. Einfach Glauben und Vertrauen. Sie suchen 3 Tage und finden ihn nicht. Gut, dass sie nicht noch länger gesucht haben, sonst wären sie heute noch dran. Elia war bei Gott. Ja, und damit beginnt die Geschichte Elisas. Aber wir machen hier jetzt Schluss. Und es war mir eine Freude, mit euch durch das Leben Elias zu gehen. Und ich wünsche und habe gebetet dafür, dass jeder von uns etwas mitnimmt aus diesen Texten für unser eigenes Leben. Gott segne sein Wort.